Matthäus 15, ja. Ab Vers 10. Wir sind letzte Woche bis Vers 9 gekommen und deswegen machen wir heute im Vers 10 weiter. Ja, wir werden heute nach dem Gottesdienst grillen und Gemeinschaft haben miteinander. Und da haben wir auch die perfekte Stelle heute dazu. Ich hoffe, ihr habt ja alle schon mal durchs Alte Testament gelesen auch. Und wenn man da durchs Alte Testament liest, da kommt man auch zu so Speisevorschriften. Also was man essen darf und was man nicht essen darf als braver Jude im Alten Testament. Und eine sehr aktuelle Frage heute wäre, ist es koscher für uns Christen heute Schweinesteaks zu essen, wenn wir Mittagessen gleich nachher? Ihr wisst, die Juden, auch die Moslems würden die Frage mit Nein beantworten. Die würden sagen, nein, das ist unrein, das ist Sünde, das ist Haram oder das ist nicht koscher. Und dann gibt's heute auch diesen hippen Trend, sich vegetarisch oder sich vegan zu ernähren. Und bitte, ich habe überhaupt nichts gegen Gemüse. Ich esse gern gegrillte Zucchinis. Ich esse auch gern mein gegrilltes Steak. Also ich bin primärer und sekundärer Vegetarier. Ich esse Gemüse und das, was das Gemüse ist. Bin da total flexibel. Aber es gibt auch so diese Hardcore-Veganer, Vegetarier, die so weit gehen würden und sagen, du bist ein besserer Mensch, wenn du kein Fleisch isst. Oder vielleicht noch besser, ich bin ein besserer Mensch, weil ich esse kein Steak, so wie du. Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach hat gesagt, du bist, was du isst. Er hat geschrieben, das Sein ist eins mit dem Essen. Sein heißt Essen. Was ist, ist und wird gegessen. Was dahinter steht, ist natürlich eine materialistische Weltsicht, ein materialistisches Menschenbild. Du bist, was du isst. Das hat er eigentlich so im Gegensatz zum Idealismus, zu der Vorstellung proklamiert, wo Leute gesagt haben, ich denke, also bin ich. Auch im Gegensatz zum christlichen Menschenbild. Christen, die den Menschen als ein geistliches und leibliches Wesen verstehen, nicht rein materialistisch. Also wie ist es? Ich denke, wir können das heute auch beobachten. Das ist auch so ein Trend, dass sich ganz viele Menschen um Essen drehen, um Ernährung, um Diäten. Das ist ein Millionengeschäft heutzutage und bekommt viel mehr Aufmerksamkeit als vielleicht noch vor, weiß nicht, 100 Jahren, wo die Leute froh waren, wenn sie irgendwas zum Fressen hatten. Da haben sie sich nicht groß Gedanken gemacht, was jetzt gegessen wird oder was nicht gegessen wird. Und für manche ist das, was sie essen oder auch nicht essen, sogar identitätsstiftend. Also deine Identität ergibt sich ein Stück weit aus der Frage, wenn du gefragt bist, wer oder was bist du, was würdest du antworten? Manche würden sagen, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer oder so, oder ich bin Fleischfresser von mir aus. Also nicht zum Beispiel, ich bin Christ und ich esse Gemüse oder Fleisch oder sonst was. Merkt ihr den Unterschied? Zeigt, welchen Stellenwert Essen bekommen hat. Also du bist, was du isst. Und ich will heute nicht gesunde Ernährung kritisieren. Die Frage ist natürlich, welche Ernährungsform wirklich gesund ist und welche nicht. Das lasse ich mal außen vor. Aber gesund ernähren ist eine gute Verwalterschaft von unserem Leib, den Gott uns geschenkt hat, unserem Zelt, wie der Paulus das nennt. Das ist ein guter Ausdruck, weil Wir wissen, dieses Zelt wird irgendwann mal abgebrochen werden. Wird nicht ewig bleiben. Unser Leib, unser irdischer Leib ist vergänglich, aber unsere Geistseele ist ewig und wir werden einen Auferstehungsleib erhalten eines Tages. Ich will auch nicht kritisieren, wenn Menschen sich Gedanken machen über Tierhaltung. Wir Christen wollen gut umgehen mit unseren Mitgeschöpfen, auch mit denen, die wir essen. Aber so dieses Drehen um das Essen, das kann religiöse Züge annehmen. Und vielleicht kennt ihr Menschen, die das wirklich, für die das eine Religion ist eigentlich. Das ist ihr Leben, was sie essen oder was sie nicht essen. Da dreht sich ganz viel drum. Also unser Futter kann zum Götze werden, kann zum Zentrum des Lebens werden, kann sowas werden, das dich einnimmt. Und die Frage, die für uns wichtig ist, ist, hat das, was du isst oder was du nicht isst, irgendeine geistliche Relevanz? Also beeinflusst das, was du isst oder was du nicht isst, in irgendeiner Weise deine Beziehung mit Gott? Und diese Frage wird Jesus heute für uns beantworten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus das Wort Gottes ist in Person. Er ist die ultimative, letztendliche Offenbarung Gottes, das ultimative Wort Gottes. Im Hebräerbrief Kapitel 1 lesen wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, so hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Jesus, das Wort Gottes, also was Jesus sagt, das hat Autorität Gottes, das gilt, das ist die Wahrheit. Was Menschen sich ausdenken, was Menschen sagen, ist immer ein Stück weit relativ und subjektiv. Und wir haben letzte Woche festgestellt, dass das Wort Gottes, das Jesu Wort, über menschlicher Tradition steht. Wir haben das gesehen in unserem Abschnitt letzte Woche, wo Jesus diesen Pharisäern und Schriftgelehrten vorgeworfen hat, Gott sagt, ihr aber sagt. Und im Vers 6 hat er geschrieben, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. Und das ist nicht koscher. Der Anlass von dem Ganzen war natürlich, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben, also dass sie nicht diese rituellen Waschungen ausgeführt haben, die die Schriftgelehrten vorgeschrieben haben. Und Jesus hat im Prinzip gesagt, das ist egal, das spielt keine Rolle. Jesus ist das Ende von jeder Gesetzlichkeit. Von menschengemachten kleinen Regeln, die sich Leute so ausdenken, wie sie Gott gefallen können. Aber selbst vom alttestamentlichen rituellen Gesetz, also diesen Opfervorschriften, diesen kultischen Reinigungsvorschriften, das sind Bilder, die von ihm sprechen, von Jesus. Das sind Bilder, die die Menschen damals im Alten Testament vorbereitet haben auf Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und mit seinem Kommen, mit seinem perfekten Leben für uns, mit seinem Tod für unsere Sünden am Kreuz, mit seiner Auferstehung, ist das alles erfüllt und ist das alles aufgelöst. Wir sind gerettet, wir haben Vergebung, wir werden gesegnet wegen unserem Vertrauen auf Jesus und durch das, was Jesus für uns getan hat, allein. Auf dem Weg nach Grünstadt habt ihr vielleicht Hinweisschilder gesehen. Hier geht's nach Grünstadt. In Grünstadt seht ihr keine Hinweisschilder mehr. Braucht ihr nicht, weil ihr seid ja schon in Grünstadt. Ihr seid ja schon da. Also da haben die Schilder ihren Zweck erfüllt. Es wäre sogar eher verwirrend, wenn da noch Schilder rumstehen würden, Pfeil Grünstadt. Und so ist es mit Jesus. Diese alttestamentlichen Bilder, diese kultischen Bilder, die wir im Alten Testament sehen, die sind immer nötig, weil Jesus ist da, die sind aufgehoben. Und darüber können wir vielleicht auch sprechen, wir Menschen sind so oft mit Äußerlichkeiten eingenommen, oder? Vielleicht auch heute Morgen. Wie sehe ich aus? Was werden die anderen über mich denken? Wie präsentiere ich mich heute? Vielleicht hast du dir heute Morgen sogar mehr Gedanken drüber gemacht, über diese Dinge, über deine Frisur, die Klamotten, angemessenes Auftreten, also über deine Herzenseinstellung, als dass du dein Herz vorbereitet hast auf den Gottesdienst. Aber wir haben von Jesus gelernt, dass unser Herz, also das, was da oben abgeht und das, was hier abgeht, wichtig ist für Gott. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht auf das Herz. Und zwar als Reaktion auf diese Kritik der Schriftgelehrten und Pharisäer, die kritisiert haben, dass seine Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Lesen wir jetzt in Vers 10. Und er rief die Volksmenge herbei. Das ist ganz schön radikal, oder? Also wenn wir es auf heute umlegen, da ist diese Bischofsversammlung, diese Kardinalsdelegation, die da kommt, um Jesus, den Rabbi, abzuchecken. Und nicht nur hat Jesus die Heuchler genannt, jetzt macht er das Ganze noch öffentlich. Er rief alle herbei, hey Leute, kommt mal her, hey, hört mal alle her. Hört und versteht, also nicht nur akustisch hören, sondern auch versteht, verinnerlicht, das was ich sage. Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Also er widerspricht hier ganz öffentlich der Lehre der Schriftgelehrten und der Praxis der Pharisäer. Und was denkt ihr, waren die glücklich darüber, dass Jesus das getan hat? Natürlich nicht. Vers 12, dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort hörten? Jesus hat sie ihnen auf den Schlips getreten. Aber Jesus hat da nicht klein beigegeben. Er war nicht irgendwie so ein menschengefälliger Harmoniemensch, Hauptsache alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, hier geht es um Wahrheit, hier geht es um das Seelenheil von Menschen. Und Jesus wird nicht zulassen, dass diese Theologen, diese Schriftgelehrten und diese Religiösen die Menschen versklaven mit ihren menschengemachten Regeln. Menschen vielleicht sogar von Gott wegdrängen und irgendwo unter Verdammnis bringen, ihnen Lasten aufladen, die sie nicht tragen können. Und so, er lässt nicht nach, er legt noch einen drauf im Vers 13. Er beantwortete und sprach, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Das ist ein Gerichtswort hier. Er sagt, diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer sind nicht von Gott. Und erinnert euch dran, das war nicht die Wahrnehmung, die sie von sich selbst hatten. Sie haben gedacht, oh, wir sind die geistliche Elite. Wir haben tiefere geistliche Einsicht. Und das ist typisch für Gesetzliche. Aber es war hier total falsche Selbstwahrnehmung. Vers 14 sagt Jesus, lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Sehr eindrückliches Bild. Jesus warnt die Menschen vor den Theologen ihrer Zeit. von den religiösen Leitern. Und bitte lasst euch heute auch nicht blenden von irgendwelchen akademischen Titeln, der Professor, Doktor, Doktor der Theologie oder von irgendwelchen großen Namen. Es gibt heute auch noch ausreichend blinde Leiter der Blinden. Erkennst du übrigens daran, dass sie ihre Traditionen, ihre Ideen über Gottes Wort stellen, statt sich unter Gottes Wort zu stellen? Dass sie sich über die Bibel statt unter die Bibel stellen, dass sie sich über Jesus stellen statt unter Jesus stellen. Vers 15, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute uns dieses Gleichnis. Er aber sprach, seid auch ihr noch unverständig? Er hält sich gar nicht lang bei dem Gleichnis auf, bei dem Bild, was er gegeben hat, er kommt gleich zur Sache. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Das, was du isst, das kackst du am Ende ins Klo. Ihr wisst das, es geht nicht ins Herz, es geht in den Bauch, in den Darm und von dort weiter in die Toilette. Ich mag Jesus, er spricht so eindrücklich, klar. Aber Jesus sagt dann in Vers 18, was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Wir sprechen das aus, was wir denken, was wir empfinden, was aus unserem Innersten kommt. Und das ist oft nicht so rein und so heilig und so schön, oder? Zumindest wenn wir nicht voll eingenommen sind mit dem Heiligen Geist, erfüllt sind von Jesus. Vers 19, denn aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken. Und dann seht mit ihnen Mord. Und denkt an die Bergpredigt, die Jesus sagt, wenn du jemanden in deinem Herzen hast, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Und Ehebruch. Und Jesus hat gesagt, wenn du lüstern hinter irgendeiner Frau herschaust, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Unzucht, das ist jetzt noch ein bisschen weiterer Begriff als Ehebruch. Ehebruch war ein Unterbegriff von Unzucht. Das meint im Prinzip jede Form von sexueller Unreinheit. Jede Form von Sexualität außerhalb von Gottes heilen Rahmen der Ehe zwischen Mann und Frau. Diebstahl, falsche Zeugnisse, Falschaussagen, Lügen, Lästerungen, auch Verleumdungen, schlechte Nachrede, diese Dinge. Und dann in der Parallelstelle der Markus, der hat sich noch ein paar andere Beispiele gemerkt, die Jesus aufgezählt hat bei der Gelegenheit, wie Habgier, Neid, Hochmut, Torheit. Und das ist, wenn wir uns nicht auf Gott ausrichten. Galater Brief beschreibt diese Dinge als die Werke des Fleisches, diese sündigen Impulse in uns. Und Jesus sagt im Vers 20 hier, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Darüber sollten wir besorgt sein, um innere Schönheit, nicht nur um äußere Schönheit, nicht nur um das, was wir essen und was wir anziehen und Äußerlichkeiten. Nicht diese Dinge, von denen spricht die Bibel, dass wir die ablegen sollen, dass wir sie töten sollen, sogar diese Werke des Fleisches. Galater 5, Vers 16, ich sage euch aber, wandelt oder lebt im Geist oder durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen und lasst euch eben nicht von diesen sündigen Impulsen oder Begierden bestimmen. Epheser 5, Vers 18, werdet voller Geist. Neue Leben Übersetzung, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wie? Indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Epheser 5 spricht auch von dem Wasserbad im Wort Gottes, dass wir unser Denken, unser Innerstes mit Gottes reinem, heiligen, guten Wort füllen. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Lobpreis. Indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit für alles dankt. Diese Ausgerichtetheit auf Gott, diese Dankbarkeit. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Also indem wir uns geistig auf Gott ausrichten und auf andere und nicht um uns selbst drehen. In Markus 7, Vers 19, das entspricht dem Vers 17 hier, da fügt Jesus noch hinzu, beziehungsweise Markus als Anhang, und er sagt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Das heißt, für uns ist jedes Essen koscher. Egal was, darfst nachher essen, was immer du willst. Das ist okay. Wahrscheinlich ist nicht alles gleich gesund, aber alles ist gleich rein in Bezug auf Gott. Es gibt für uns heute keine Speisevorschriften mehr. Das, was du isst oder was du nicht isst, hat keine Auswirkung auf deine Beziehung mit Gott, hat keine Auswirkung auf deine Geistlichkeit. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheus 4 über Lügenredner, die Lehren von Dämonen verbreiten. Also diese gesetzlichen Lehren sind nicht von Gott inspiriert. Und er beschreibt diese Lehren hier. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also das Zölibat erklären, das ist wirklich geistlich. Und die verbieten oder gebieten sich von Speisen zu enthalten. Die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes, Klammer auf, das wir essen, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Also iss, was du willst. Du bist frei in Jesus. Du bist nicht, was du isst. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist so viel mehr. Das ist deine Identität in Christus. Okay, und nun pass gut auf. Ich möchte, dass ihr den Zusammenhang von diesem Abschnitt mit dem nächsten Abschnitt nicht verpasst. Das ist kein Zufall, dass Matthäus sein Evangelium so aufbaut unter der Führung des Heiligen Geistes, wie er es hier angeordnet hat. Ist auch kein Zufall, dass Jesus davor 5000 jüdische Männer speist und danach 4000 Männer, die aus dem heidnischen Gebiet kommen, aus der Dekapolis. Wir denken an Apostelgeschichte 10. Das ist dieses Kapitel, in dem der Herr den Apostel Petrus zum ersten Mal zu den Heiden schickt, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und die Heiden, das waren Menschen, die nicht koscher waren für die Juden damals. Ein Jude wäre nicht in das Haus eines Heiden gegangen, ein Jude hat nicht mit einem Heiden gegessen, dass sie diese Gemeinschaft mit ihm haben, eins werden mit ihm. Nee, die waren unrein für die Juden. Aber Gott wird den Petrus zu den Heiden schicken und er bereitet den Petrus vor durch eine Vision. Und diese Vision hat was mit Essen zu tun, mit Grillgut, mit den Speisevorschriften der Juden. Also er hat gesehen ein großes Tuch, das vom Himmel herabgekommen ist und das war gefüllt mit unreinen Tieren. Und Petrus hat eine Stimme gehört, die zu ihm gesagt hat, steh auf Petrus, schlachte und iss. Hau das Zeug auf den Grill. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Ein bisschen widersprüchlich, oder? Zu sagen, keineswegs, Herr. Also entweder ist er der Herr oder du bist der Herr. Du kannst sagen, jawohl, ja, Herr. Oder du kannst sagen, nein, dann ist er aber nicht der Herr. Keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendwas Gemeines oder Unreines gegessen. Das heißt, kultisch Unreines. Und es erging wieder eine Stimme zum zweiten Mal an ihn. Was Gott gereinigt hat, das mach oder nenne du nicht gemein oder unrein. Und das Ganze ist dreimal passiert in dieser Vision. Und dann sind diese Boten vor der Haustür gestanden, die dem Petrus zu dem römischen Hauptmann Cornelius und seiner Familie gerufen haben. Und der Herr hat den Petrus durch dieses Bild gezeigt, nenne du die Heiden, die Nichtjuden, nicht unrein. Und das war die typische jüdische Einstellung damals, wie gesagt. Die waren Rassisten, würden wir heute sagen. Sie haben gedacht, wir sind Gottes auserwähltes Volk und alle anderen sind minderwertig, die sind unrein, die sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle irgendwie am Brennen zu halten, so Brennstoff für die Hölle. Dafür waren die Heiden da, die haben sie als Hunde beschimpft, das waren auch unreine Tiere damals, durfte man nicht essen. Haben sie verachtet, haben sich ferngehalten von den Heiden. Und das war nie Gottes Herz. Das war nie Gottes Herz für sein Volk Israel auch. Gott hat das Volk Israel erwählt als Licht für die Nationen, als Zeugnis für die Nationen, wie wunderbar es ist, mit Gott zu leben. Und wir sehen das schon im Alten Testament, dass das Reich Gottes immer offen war für Nichtjuden. Wir haben zum Beispiel den Schwiegervater von Mose. Und die Frau von Mose, die eine Heidin war. Wir sehen Männer Davids, die mit ihm gezogen sind, die ihn unterstützt haben, als sogar sein eigener Sohn gegen ihn rebelliert hat, die keine Israeliten waren. Und wir finden sogar im Stammbaum von Jesus die Hure Rahab, Ruth, die Moabiterin. Also sie wurden Teil von Gottes Volk. Und die Propheten im Alten Testament haben prophezeit über das Zeitalter des Messias, das messianische Reich, dass da alle Völker sich versammeln werden zu dem Herrn. Das ist das Reich Gottes. Und behalte das im Hintergrund, während wir die nächste Begebenheit lesen. Das ist ganz wichtig für das Verständnis. Vers 21 lesen wir, und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegenden von Tyrus, zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Das waren heidnische Städte nördlich von Israel, im heutigen Libanon gelegen, vielleicht so weiß ich, um die 80 Kilometer entfernt von Galiläa. Also Jesus war mit seinen Jüngern ein paar Tage unterwegs, um dort hinzugehen. Sidon war zum Beispiel die Heimatstadt von Isabel, wenn euch das was sagt. Die böse Frau schlechthin im Alten Testament war die Tochter des heidnischen Königs dort und hat Israel viel Ungemach und Schlechtes eingebrockt. Also das war kein Liebesverhältnis zwischen Sidon und Tyrus und Israel, auch nicht, wenn ihr Jesaja, Jeremia lest, zum Beispiel. Es waren Heiden. Und die haben damals ganz schön krass gelebt. Wenn ihr an heidnische Völker denkt, denkt an Götzen, Tempel, denkt an okkulte und perverse Praktiken, Tempelprostituierte, die die da hatten, denkt an einen unmoralischen Lebensstil. Da war ein Riesenkontrast zwischen dem, was die Juden als Gottesdienst und als Ideal hatten und wie die Juden gelebt haben und wie die Heiden gelebt haben. Da war ein Riesenunterschied. Und in Vers 22 lesen wir weiter und siehe, eine kananäische, also eine heidnische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Die Tochter wurde gequält von einer okkulten, bösen, geistlichen Person. Also dieses Mädchen war in richtig, richtig großen Schwierigkeiten. Aber sie war nicht hoffnungslos. Wisst ihr warum? Weil sie hat eine betende Mutter. Und was für ein Segen Eltern sind, die für ihre Kinder beten. Und ich denke, was wir jetzt lesen, das befremdet uns erstmal. Vers 23. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Jesus hat sie ignoriert. Was macht man damit? Ist das der Jesus, den wir kennen? Hier kommt diese Frau mit ihrem großen Leid, mit ihrer großen Not zu ihm und Jesus ignoriert sie. Ist das der Jesus, den wir kennen? Den du kennst vielleicht? Hast du schon mal den Eindruck gehabt, Jesus ignoriert dein Schreien, dein Beten? So dieses Gefühl der scheinbaren Anteilslosigkeit von Jesus. Vielleicht betest du ja so wie diese Frau für dein Kind, das besessen ist von dieser Welt, vielleicht irgendwie gefangen ist von Drogen oder irgendeiner Beziehung, irgendeinen unmoralischen Lebensstil. Und du betest und du schreist und Jesus tut scheinbar nichts. Schon mal das Gefühl gehabt, als würden deine Gebete so bis zur Decke gehen und da abprallen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ist eine biblische Erfahrung. Ich kenne das. Und lass uns die 12 Apostel ansehen. Also von denen wissen wir ja, dass es super geistliche, super feinfühlige, sensible, dienstbereite Männer waren. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Jesus, schick sie weg, die nervt voll. Das kennen wir schon von der Speisung der 5000, gell? Da haben sie ähnlich reagiert. Aber lasst uns auch da nicht zu hart mit diesen Jungs ins Gericht gehen. Hat Jesus schon mal Menschen in dein Leben gebracht mit Nöten und du hast sie so als Störung gesehen, als Nervensägen? Hat es kein echtes Herz, ihnen zu dienen? Vielleicht schnell mal Gardinen zugezogen. Ich bin nicht da, ich bin nicht erreichbar. Herr, schick sie weg. Die nervt oder der nervt. Hebe das Telefon nicht ab. Oh nee, schon wieder sie. Oh. Und versteht, diese Frau, die war nicht koscher für die Jünger. Wenn man durchs Alte Testament liest, dann merkt ihr, dass Volk dieser Frau, das waren Feinde Israels im Alten Testament. Und die Juden mochten diese Syrophönizier nicht und die mochten sie auch nicht. Und hier eine Frau, die zu Männern schreit, das geht schon überhaupt nicht in der damaligen Kultur. Das ist gegen alle guten Sitten. Kann sich auch fragen, gibt es irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Leute, die du nicht magst? Vielleicht die Ausländer oder die Flüchtlinge oder die Penner. Und was, wenn jetzt diese betrunkene Pennerfrau hinter dir herlallt und irgendwie anschnurrt, um Hilfe fleht oder irgendein Flüchtling dich anbettelt, wie reagierst du? Suchst du den Herrn? Betest du, Herr, wie kann ich diesem Menschen jetzt dienen? Betest du, was betest du? Herr, schick sie weg, die nervt. Vers 24, er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist der Fokus unserer Mission zu diesem Zeitpunkt. Erinnert euch an die Aussendung der Jünger in Kapitel 10. Lesen wir, diese 12 sandte Jesus aus und er befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, also nicht zu den Nichtjuden, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Israel war verloren. Auch Paulus, der eigentlich der Apostel zu den Nationen war, hat immer zuerst die Juden in einer Stadt gesucht, wenn er dann neu hingekommen ist. Und zu den Juden in Antiochien hat er gesagt, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe so, wenden wir uns zu den Nationen. Oder Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. In der Apostelgeschichte 3, Vers 25, da predigt Petrus zu Pfingsten in Jerusalem und er sagt, waren alles jüdische Zuhörer, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Also Gott hatte schon dem Abraham verheißen, dass in seinem Nachkommen Jesus alle Menschen gesegnet werden. Alle Völker, Menschen aus allen Hintergründen. Aber Israel war schon in einer Bundesbeziehung mit Gott. Die hatten schon früher eine Beziehung mit Gott. Und Gott hatte ihnen einen neuen Bund verheißen. Und sie sollten zu diesem Zeitpunkt das Evangelium zuerst hören und dann die Nichtjuden. Also in dem Zeitfenster sind sie gerade. Ich bin der gute Hirte, der den verlorenen Schafen des Hauses Israel nachgeht. Das ist das große Programm. Aber Jesus war immer für eine Ausnahme gut. Das mag ich an ihm. Er war eben kein irgendwie so gesetzlicher Typ, wo alles nur in einer Box abgelaufen ist. Vers 25, sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Geste der Unterwerfung, der Anbetung. Sie bittet Jesus wieder um Hilfe. Vers 26, er antwortet und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Was? Hat Jesus gerade Hunde gesagt? Diesen abwertenden Begriff, den die Juden für die Heiden gebraucht haben. Vielleicht so schlimm wie das N-Wort heutzutage in unserer Kultur. Hat Jesus Hund gesagt? Eigentlich hat er Hündchen gesagt, er hat es ein bisschen abgeschwächt. Aber trotzdem, ist es unser Jesus? Behandelt man so eine verzweifelte Frau? Ist nicht furchtbar unhöflich, total assi, was Jesus hier sagt? Das ist nicht vielleicht sogar geistliche Misshandlung? Ist das unser Jesus? Behandelt unser Jesus diese Frau auch nicht anders als diese rassistischen Chauvinisten seiner Zeit? Irritiert euch dieser Umgang Jesu mit der Frau? So ein bisschen? Deshalb ist der Kontext so wichtig. Also erstmal können wir uns fragen, wie kennen wir denn unseren Jesus, wenn wir die ganze Bibel gelesen haben, durch die Evangelien gelesen haben. Was für ein Mensch ist Jesus? Ist er ein Assi? Nee. Er ist ein freigebiger Menschenfreund. Und dann zweitens, lasst uns den Kontext nicht aus den Augen verlieren. Jesus hatte eine himmlische Verabredung mit dieser Heidin. Genauso mit der Samariterin, dieser Frau, die auch keine Jüdin war, die am Jakobsbrunnen bei Sichar saß in Johannes 4. Seht ihr, bevor sie zu ihm kam, kam er zu ihr. Ein paar Tagesreisen weit. Hey, das ist ganz klare, praktische Liebe, wenn du ein paar Tage reist, um einen Menschen zu dienen. Also der Messias kam zu ihr. Zu ihr, dieser unwürdigsten Person, die sich ein Jude damals vorstellen konnte. Eine heidnische Frau. So wie Elia übrigens im Alten Testament zu dieser syrophönizischen Frau ging und sie versorgt hat und ihr Kind geheilt hat. Und dann bei Elisa sehen wir was Ähnliches. Aber ich liebe das an Jesus. Er zieht diese vielen Kilometer hier hoch in das heidnische Gebiet, um diese Frau zu treffen. Jesus hat immer den einzelnen Menschen im Blick. Jesus dient nie den Massen oder den Menschen. Jesus dient der Annemarie und dem Markus und der Trude. Und dem Christoph, und der Nina, und der Maria. Jesus sieht den einzelnen Menschen. Und er sah die Samariterin, die war verachtet von den Juden. Und er ging zu diesem ausgestoßenen Besessenen in einem heidnischen Gebiet, ist extra über den See gefahren, um ihn zu befreien. Und er ging hier tagelang zu dieser Ausländerin, gerade zu den Geringsten der Geringen. Ich mag das an Jesus. Jesus hatte keine Berührungsängste, Jesus hatte keine Vorurteile gegen irgendwelche Menschen. Er liebte alle Menschen, egal welcher Herkunft, egal welches Geschlecht sie haben. Wichtiges Vorbild für uns in unserer Zeit, weil in unserer Zeit geht so viel um Zahlen, oder? Um Gemeindewachstum, um Massenveranstaltungen. Wir organisieren gern Events und bauen gern Organisationen. Warum? Weil die bringen uns Ehre. Kitzeln unser Ego. Hey, Riesenevent, guck mal, was wir auf die Beine gestellt haben. Hey, Hunderte kommen zu meinem Lobpreiskonzert und ich habe hier zu Tausenden gepredigt und sehe am allerliebsten zu den Coolsten und den Reichsten, weil das macht mich dann cool und die kaufen mein Zeug. Also eigentlich ziemlich gut. Ja, aber hättest du auch mit derselben Freude für 5 Leute Lobpreis geleitet? Oder hättest du dich genauso gut und intensiv und mit demselben Herz auf die Bibelstunde für 2 oder 3 Leute vorbereitet wie für 100 oder 1000? Sollte keinen Unterschied machen. Seht ihr, Jesus baut einzelne Menschen auf. Jeder einzelne Mensch ist so wertvoll für ihn. Dein Kind. Lass dir nie sagen, Mutter sein ist kein wichtiger Job. Ist einer der wichtigsten Jobs, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Dein Kind, dein Nachbar, dein Kollege, dein Bruder, deine Schwester. Dein Dienst an einer Handvoll Leute im Hauskreis vielleicht. Handvoll Kinder im Kindergottesdienst. Ist genauso wertvoll für Jesus wie der große Konferenzsprecher oder wenn der Ulrich Pazani hier seine deutschlandweite Evangelisation macht und er wird dich genauso belohnen für deinen Dienst. Er kennt dein Herz. Und diese Frau ist ein unglaubliches Vorbild für uns. Wenn du das Gefühl hast, der Herr hört mich nicht, meine Gebete, weißt du, was der Herr hat? Dich schon erhört. Er hat deine Gebete schon gehört, bevor du überhaupt gebetet hast. Es ist nur so, dass er ein größeres Bild hat. Es gibt ein größeres Bild, das du gerade noch nicht siehst. Aber Jesus will seine Jünger und auch dieser Frau lehren. Er will sie tiefer nehmen. Er will auch die Juden lehren, denke ich. Er hat hier einen sehr persönlichen Plan mit dieser Frau, wie auch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ist euch das aufgefallen hier, dass das eine Frau ist mit einer ganz, ganz tiefen geistlichen Einsicht? Sie wusste, wer Jesus war. Sie ruft zu ihm, erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Das war ein messianischer Titel. Du bist der Messias. Und sie betet sich an, sie wirft sich nieder, sie ordnet sich ihm unter als Herr, sie nennt ihn Herr. Hey, der Apostel Petrus, der hat für diese Erkenntnis noch ein ganzes weiteres Kapitel gebraucht, bis er an den Punkt gekommen ist. Und das war nur so halb von ihm wirklich, gell? Nur so halb geschnallt. Was wir von dieser Frau lernen können, ist beharrliches Gebet. Was sollst du tun, wenn Gott dein Gebet scheinbar nicht hört? Bet weiter. Bete an. Vertraue ihm. Seht ihr, wenn Gott schweigt, scheinbar ist es nicht, um uns von ihm fernzuhalten, sondern um uns näher zu sich zu ziehen. Und Jesus fordert ihren Glauben heraus. Da seht ihr, zuerst wendet sie noch so jüdische Floskeln an. Erbarme dich meiner, Sohn Davids. Das klingt so recht salbungsvoll, gell? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, kennen wir auch, gell? Jesus fordert auch den Glauben der Jünger heraus, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Herr, entlasse die Alte, die nervt total. Und ich wünschte, wir könnten den Tonfall von Jesus hören. Wir könnten so das Video ansehen, wie Jesus dann das gesagt hat. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Was sagt ihr dazu, liebe Jünger? Habt ihr euch je gefragt, warum wir gerade hier sind, bei den Heiden? Und dann, bevor die Jünger noch irgendwas antworten konnten, wirft sich diese Frau vor Jesus auf den Boden und ruft nochmal, Herr, hilf mir. Schon viel weniger salbungsvoll, gell? Das ist so richtig roh und authentisch und echt und ehrlich und persönlich. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. den Hunden, die so am Rande des Familientisches irgendwo sitzen unterm Tisch. Und ich frage mich auch da, wen Jesus angesehen hat. Waren es vielleicht die Jünger, als er das gesagt hat? Oder war es die Frau? Er spricht hier die Weltsicht der Jünger aus, ne? Und ich frage mich, ob er nicht so ein Zwinkern in seinem Auge hatte, ob er dieser Frau nicht so einen Köder hinwirft, den sie dann auffängt. Ha, also gibt es doch eine Möglichkeit. Seht hier Vers 27, sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Sie war nicht beleidigt wegen seiner Antwort. Und sie weiß, dass sie total unwürdig ist. Sie ist nicht aus dem Bundesvolk. Sie hat nichts getan, um es zu verdienen. Sie hat nichts anzubieten. Und doch kommt sie im Glauben. Doch kommt sie in der Hoffnung auf Gnade allein. Das ist ein totaler Kontrast zu den selbstgerechten Pharisäern, gell? Und so ein Glaube empfängt. Vers 28, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Es ist interessant, dass er das vor allem zu Heiden gesagt hat. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Lass uns lernen von dieser Frau. Dieser Beharrlichkeit, dieser Ernsthaftigkeit, diesem Vertrauen auf Gnade allein. Auf dieser Grundlage kommt sie zu Jesus und zu Gott. Nicht selbstgerecht, nicht gesetzlich, nicht als Pharisäer. Das ist die Grundlage, auf der wir zu Gott kommen können, mit Freimut. Auf der Grundlage von dem, was Jesus schon für uns getan hat. Nicht auf dem, was wir tun oder nicht tun oder wir essen oder nicht essen. Lasst euch nicht einnehmen von diesen Äußerlichkeiten. Ich weiß, unsere Kultur, ganze Werbung, Mode, all dieses Zeug drängt sich uns da praktisch auf und dreht sich darum. Da gibt es ganze Fernsehsendungen und YouTube-Kanäle und was weiß ich was. Aber Jesus sieht das Herz. Und das ist wichtig, dein Herz vor ihm. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort an uns heute. Ich danke dir für dein Herz, Jesus, dass du jeden Menschen siehst, Herr. Und es ermutigt mich, Herr, dass du, wenn du uns hier siehst, dass du nicht hier eine Versammlung von Gläubigen siehst oder die Gemeinde siehst, die Calvary Chapels, sondern dass du mich siehst, ganz persönlich und jeden von uns. Und dass du dich freust, wenn wir zusammen zu dir kommen und Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Dass wir mit dir reden dürfen, so wie unser Schnabel gewachsen ist und dass wir dir nichts vormachen müssen. Und Herr, hilf, dass wir das lernen immer mehr, dass wir einander nichts vormachen und dir nichts vormachen, dass wir einfach echt und authentisch sind und ehrlich mit dem, was gut ist, auch mit dem, was nicht so gut ist, Herr. Uns einfach immer wieder in deine Arme werfen und abhängig sind von dir, Herr. Weil wir wissen, wir sind nicht koscher, Herr. Wir haben nichts anzubieten aus uns. Wir sind total abhängig von deiner Gnade. Allein wie diese Frau. Und es ist gut so. So, Herr, bewahre uns in deiner Gnade. Zieh unsere Herzen, bind unsere Herzen an dich. Füll unser Leben mit dir, mit deinem guten Geist. Herr, wirf diese Gedanken und diese Impulse raus aus unserem Herzen, die dir nicht gefallen. Und forme du uns, Herr, in Gefäße, die du gebrauchen kannst, die dir Freude bringen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch. Er spricht hier über seine Gegenwart. Lebt in dieser Gegenwart Gottes. Krankenhaus morgen, egal was ansteht morgen auf der Arbeit, mit den Kollegen, mit den Kindern. Jesus ist da. In deinem Leid, in deiner Ehe, in deinen Sorgen, Jesus ist da. Er sieht dich, er hört dich, er liebt dich. Geht in diesem Bewusstsein seiner Gegenwart und seiner Gnade. Amen. Amen. Und bleib noch da, lass uns noch ein paar Schweine und Zucchinis und sonst was essen. Amen.